Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe für jeden so einen kleinen Beipackzettel ausgeteilt. Bei Risiko und Nebenwirkungen fragen Sie bitte nachher Stefan selber oder mich. Bitte zu Tisch, sagt die Mutter, wenn die Kinder nach Hause kommen, aus der Schule eingetrudelt sind und Hunger haben. Bitte zu Tisch, so sagen auch die Apostel, wenn sie die Gemeinde hin und her in den Häusern damals auch zum Abendmahl gebeten haben. Es ist ein großer Tisch, an dem alle Platz finden. Niemand muss befürchten, dass für ihn kein Stuhl mehr übrig sei. Platzmangel gibt es in der Gemeinde Jesu nicht. Es ist ein runder Tisch, an dem kein Oben und kein Unten existiert. Honoratioren werden nicht auf die Ehrenplätze gebeten. Unbekannte müssen nicht irgendwo in der zweiten Reihe vorlieb nehmen. Standesunterschiede sind in der Gemeinde Gottes nicht vorhanden. Und es ist ein gedeckter Tisch, an dem alle gleich satt werden können. Es gibt Lebensbrot, reichlich und überall nach Vaters Weise sättigt er geistlich. Allzumal heißt es von den Tischherren, die Speisekarte kennt keine Menüauswahl und erinnert daran, heute gibt es Brot und Wein. Doch die Gemeinde Jesu ist eine Tischgesellschaft. Sie ist keine Trauergesellschaft, die sich an einen lieben Toten erinnert, der viel zu früh aus der Mitte gegangen ist und eine Lücke hinterlassen hat. Sie ist auch keine Reisegesellschaft, die auf dem Schiff der Gemeinde auf dem Meer hin und her schippert, auf ein Ziel zu, auf den Wellen in den Hafen ihm entgegen. Sie ist auch keine Versicherungsgesellschaft, die Gemeinde, die bei pünktlicher Prämienzahlung nicht nur für Hagelschlag und Wetterschaden zuständig ist, sondern sogar für das ewige Heil gerade steht und den reichlichen Gewinn ausschütten sollte. Gemeinde ist und bleibt Tischgesellschaft, die der Herr selber gewollt hat und immer wieder und dringlich dazu einlädt, bitte zu Tisch. Wir wollen uns in drei Punkten diesem Abendmahlstext ein wenig nähern. Schlechte Tischmanieren, vorgeschriebene oder festgelegte Tischmanieren und gute Tischmanieren. Ein erster Punkt, die schlechten Tischmanieren. Ich denke, wir haben den Text vorher gelesen und noch ein wenig präsent, dann brauchen wir ihn jetzt nicht noch einmal lesen. Der Schweizer Theologe David Plüss besuchte für eine Arbeit zwei freikirchliche Gottesdienste. Er wollte einfach mal anschauen, wie man in Freikirchen Gottesdienst feiert. Ohne dass er es vorher wusste, hat er berichtet das in seinem Buch Gottesdienst zwischen Liturgie und Event, wurde an jeweiligen Sonntagen, wo er dort war, Abendmahl gefeiert. Er wusste es vorher nicht. Und dann schildert er, wie es ablief. In beiden Gottesdiensten wurde das Abendmahl angesagt und es wurden gleich die Elemente ausgeteilt, ohne Einsetzungsworte. Das Abendmahl, schreibt er, ist wie folgt abgelaufen. Es gab keine Einladung, es gab keine Einsetzungsworte, es gab keine Abendmahlsgebete oder Lieder, kein Vaterunser, keine Anamnese, das heißt das Heilswerk Christi vorgestellt und daran erinnert. Brot und Wein wurden von Jugendlichen in teils freizügigem Sommerbekleidungsoutfit gereicht, ohne Spendeformel, aber mit einem freundlichen Lächeln. Auch das hätten wir wahrscheinlich in Deutschland so irgendwo erleben können. Ja, was würde der Experte Paulus denn zu dieser Sache sagen? Ist das überhaupt noch eine Feier des Heiligen Abendmahls? 1. Korinther 11, wir hatten es gerade schon gehört, 20 bis 22 unterscheidet Paulus ganz klar zwischen dem normalen Essen und dem Mahl des Herrn. Paulus zeigt auch den Missbrauch und fasst zusammen, das Abendmahl ist Mahl des Herrn, Punkt. Wenn das Abendmahl nicht in angemessener Weise, wie es der Herr vorgibt, gefeiert wird, also das Mahl des Herrn, dann feiert ihr überhaupt nicht das Abendmahl. Dann ist dieses Mahl kein Mahl des neuen Bundes. In der evangelischen Kirche, die ja sehr bestrebt ist, den Trends auch der Zeit Rechnung zu tragen und im ökumenischen Abendmahlsfeiern auch reichlich Erfahrung hat, kann man dann auch sehen, wenn die katholische Seite dann zur Messfeier schreitet, dass nur der Priester die Elemente konsekrieren, sprich weihen kann. Und wenn der Priester sagt, das ist mein Leib, dann werden nach Auffassung dieser Kirche die Elemente von Brot, Oblate und Wein in Substanz von Fleisch und Blut verwandelt. In der Regel spricht der Priester diesen Wandlungssatz, hoc est meum corpus. Verstehen tun es die Leute nicht. Der Priester opfert in dieser Eucharistiefeier auf dem Altar jedes Mal Jesus neu. Gegenstand dieser Wandlung, die Elemente, und der Heidelberger Katechismus sagt unzweideutig dazu Stellung nehmend, eine solche Messe ist verfluchte Abgötterei. Zweiter Punkt, festgelegte Tischmanieren. Das Abendmahl ist keine christliche Erfindung. Es ist der Herr Jesus selber, der dazu einlädt, der beschenkt und bestimmt, wie es bei dieser Abendmahlsfeier auch zuzugehen hat. Das heilige Abendmahl ist nicht unser Mahl, sondern das Mahl des Herrn. Vers 23 beginnt mit einem Denn ich habe vom Herrn empfangen. Was ich auch überliefert habe, diese Konjunktion denn, begründet etwas. Der Apostel hat gesagt, das Abendmahl ist Herrenmahl. Aus dieser Perspektive schreibt Paulus nun, denn ich habe es empfangen, nicht von Herrn Scholz oder von sonst irgendjemandem, sondern vom Herrn. Paulus spricht hier nicht davon, ich habe von Jesus Christus empfangen, das ist seltsam. Natürlich wäre das auch richtig, aber er betont ganz deutlich vom Herrn Christus Jesus. Wir können es noch einmal im Dingens nachlesen, im Zettel. Ja, der Herr Jesus, er ist der Herr. Und was wir unter einem Herrn verstehen, das lässt sich auch in diesem Wort gar nicht so nachempfinden. Dieser Herr hat Gewalt über alles. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Er ist das Abbild des lebendigen Gottes. Er ist in allem der Erste der Gemeinde, der Erste, der etwas zu sagen hat, der Erste, der vorausgeht, der Erste dieses ganzen Kosmoses. In der unsichtbaren Welt unzweifelhaft schon lange dort in dieser Position. Wie ist es bei mir und bei dir? Ist Christus der Herr? Kyrios. Das war das erste Bekenntnis der Christen. Nicht das Apostolikum oder sonst irgendetwas, sondern Kyrios Jesus. Er ist der Herr. Und das ist auch kein Kumpel. Nicht, wenn man dann immer so auch in Gebeten, Jesus, du, und so, ne, da kriege ich immer so einen Schrecken. Ich denke, Menschenskind, weißt du, mit wem du redest? Nicht, dass wir vor Angst zittern müssten, aber dass hier eine Differenz da ist, die unüberbrückbar ist. Die ersten Christen sind auf die Knie gegangen, wie Jesus, der Auferstandene, ihnen begegnet ist. Das Mahl des Herrn. Er hat es vom Herrn empfangen. Das wollen wir nicht überhören. Und das Abendmahl ist Mahl des Herrn. Und das ist gerade in der großen Auseinandersetzung wichtig. Paulus führt weiter aus, ich habe es vom Herrn empfangen. Damit legt er auch den Finger auf das Grundmuster und betont ganz deutlich die Aufgabe, die darin ist, empfangen und weitergegeben. Wir nehmen uns das Abendmahl ja nicht selber. Deswegen auch derjenige, der es austeilt, sollte nachher von einem der Gemeindeglieder oder einem Ältesten auch das Mahl bekommen. Das Abendmahl ist kein Vier-Gänge-Menü, wohl bekommen's. Es ist auch kein Buffet, wo jeder essen kann, was ihm gerade so passt. Es ist auch keine Essenszeit angegeben, von 10 bis 12. Der eine kommt früher, der andere später. Die Feier des heiligen Abendmahles steht nicht in unserem Belieben. Ein jeder von uns, danke dir, empfängt Brot und Wein letztlich nicht von dem, der es austeilt, sondern vom Herrn Jesus Christus, der dieses Mahl stiftet selber. Die Einsetzungsworte werden gesprochen, das Abendmahl ausgeteilt. Und das bedeutet, das Feiern des Abendmahls ist nicht Event. Nach menschlichem Belieben. Es ist herrliches Geschenk unseres Herrn Jesus Christus an uns. Es ist der Herr, von dem wir das Mahl empfangen. Paulus schreibt, ich habe es vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Er betont, dass das Feiern des Abendmahles keine menschliche Tradition ist. Das Feiern des Abendmahles, es muss weitergegeben werden. Und es passt sich auch nicht den Umständen der Zeit an. Wir machen es heute mal so, ein Feierabendmahl, oder dann machen wir es mal so, einfach so ein bisschen, wie es eben die Gemeinde gerade so auch möchte, und verändern hier und dort nach Gustus. Ich habe es vom Herrn empfangen. Und hier legt der Apostel ganz ausdrücklich Wert darauf, dass das, was er im Blick auf das Abendmahl schreibt, eine direkte, von Christus angegebene Ordnung ist. Vielleicht war es eine persönliche Offenbarung. Es fällt ja auf, dass der Apostel nicht schreibt, wir haben es erfahren oder empfangen. Er schreibt, ich. Und das bringt weitere Spekulationen natürlich hier gar keinen Sinn. Das Erste, worauf jetzt dieser Paulus den Finger legt, sind die Einsetzungsworte. Jetzt stellen wir uns einmal vor, am Sonntagmorgen ist Abendmahl und würde jemand sagen, ach du, also ich komme dann ein bisschen später. Es reicht ja, wenn ich Brot und Wein noch mitbekomme. Ich muss einfach ein bisschen ausschlafen. Die Person ist vielleicht auch der Meinung, ich komme dann hinzu, wenn es richtig losgeht. Wenn es zur Sache geht. Ja, das Vorgeblinge brauche ich nicht. Also wenn Brot und Wein ausgeteilt wird, ist das die Hauptsache. Aber hier liegt ein Missverständnis vor. Die Einsetzungsworte sind unbedingter Bestandteil der Feier des Herrenmahles. Und darum gehören sie unverzichtbar auch mit zu dieser Abendmahlsfeier dazu. Und jetzt kommt es, in diesen Einsetzungsworten haben wir ja historische Umstände berichtet. Es war in der Nacht, in der Jesus verraten wurde. 1. Korinther 11, Vers 23. Paulus hätte natürlich auch sagen können, ja, es war der Vorabend der Kreuzigung. Oder ähnliches formulieren, aber er sagt ganz genau vielmehr, die Einsetzung des Abendmahles erfolgt in der Nacht. In einer, ja, wie soll ich sagen, Art und Weise, wo wir denken, da gehört doch Licht dazu. Nein, in der Nacht. Und dann noch in der Nacht, da er von diesem engsten Jüngerkreis letztendlich Abschied genommen hat und dieser eine sich herauskristallisiert hat und einen absoluten Tiefpunkt letztendlich auch hier in dem Dienst Jesu angedeutet wird. So könnte man es vielleicht meinen. Und jetzt stiftet Jesus dieses Abendmahl als einen neuen Bund. Wir haben ja 5 Bundesschlüsse. Das ist der Bund der Neue. Was passiert eigentlich an diesem Abend? Und jetzt müssen wir uns vor Augen halten, in der gewöhnlichen jüdischen Nacht, die Sederfeier, haben wir es ja gerade gehabt, ja, da wird noch einmal gedacht des Auszuges. Wir haben ja ausführlich auch das Passamal uns angeschaut. Der Herr Jesus setzt jetzt während dieser Passamalfeier das Gedenken an die Befreiung, aber stiftet gleichzeitig darüber hinaus, dass was auf seine Person jetzt Gültigkeit haben muss. Den neuen Bund in diesem Abendmahl. Und in dieser Weise macht Jesus klar, von nun an werdet ihr nicht mehr auf das Passamahl euren Blick nach hinten wenden. Jetzt werdet ihr nicht mehr daran denken, an den Würgeengel, an das geschlachtete Lamm, an die bestrichenen Türen in Ägypten, sondern jetzt werdet ihr des Erlösungswerkes euch erinnern, das ich für euch getan habe. Diese Befreiung, diese Rettung ist viel größer, viel weltumspannender und viel herrlicher als das, was ihr dort jemals gesehen habt in Ägypten. Die Erlösung aufgrund des gebrochenen Leibes, des vergossenen Blutes, das soll jetzt euer Gedächtnis sein. Zweimal heißt es hier, tut dies zu meinem Gedächtnis. Indem Paulus hier diese Worte wiederholt, sagt er, diese Worte gehören unverzichtbar zu einem Abendmahlfeierprozess dazu. Augustinus formuliert ganz knapp, es tritt das Wort zum Element und es entsteht das Sakrament. Kürzer geht's nicht. Und genau das haben wir letztendlich auch von den Reformatoren ein Stück weit wieder ganz neu aufs Tablett bekommen. Ja, da ist nicht irgendetwas, was verspeist wird, auch nichts Mystisches dabei, sondern dort gedenken wir dessen, was Christus am Kreuz an Erlösung getan hat. Da wird kein Lamm mehr geschlachtet irgendwo und jedes Jahr. Dort ist einmal für Sünder das Opfer passiert und damit reicht es. Wir kommen zu den guten Tischmanieren. Wenn wir noch einmal zurückblenden zu dem Schweizer und fragen uns, wurde dort gesungen? Wurde dort der Abendmahlfeier mit den Einsetzungswochen gedacht? Ich denke nicht. Aber wir wollen uns jetzt ein Stück weit leiten lassen, dass dieses Heilswerk auch im Gesang ein Stück weit gelobt und gepriesen wird. Dort hat es keinen Platz für Bittgebete, so gerne man das auch machen wollte. Aber das Abendmahl ist ein heißes Lob und Dank sei dir, Herr Jesus, für das, was du vollbracht hast. Wilhelm Ziethe, der hervorragende Berliner aus dem 1860er, 70er, 80er Pastoralkirche dort, er hat in seinen Kommunionbüchlein, Abendmahlsbüchlein Folgendes geschrieben: Der Mensch prüfe sich selber. Das kommt nach dem Einsetzungswort. Und er prüfe sich selber, 11, 28, 29. Er schreibt dort: Daraus siehst du, dass es unbedingt nötig ist, dass du dich selbst und dein Herz recht ernstlich und gründlich prüfest und erforschest, bevor du zum Mahl gehst. Denn, wie es im Katechismus heißt, der ist rechtwürdig und wohlgeschickt, der den Glauben hat an diese Worte für euch, für dich gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Das kannst du aber nicht, wenn du dich nicht vorher ernstlich und gründlich geprüft hast. Diese Selbstprüfung musst du zu Hause vornehmen, im stillen Kämmerlein, ehe du zur Kirche gehst. Und dazu können dir die heiligen 10 Gebote, die Bergpredigt, ein Stück weit Wegleitung geben, welche ein Spiegel sind. Kleine Episode aus Württemberg, Hofackergemeinde. Ich erinnere mich noch, wie wenn es gestern wäre. Abendmahl war angesagt und die ganze Gemeinde war schon am Sitzen nach dem Gottesdienst. Und dann geht Winrich Schäffbuch in die Reihen hinein, geht auf ein Paar zu und sagt ihnen: Ich schließe sie ganz laut öffentlich vom Abendmahl aus, bereinigen Sie bitte Ihre Beziehung. Die sind knallroten Kopfes rausgegangen. Waren 2 Navigatoren, die kannten wir. Er hat seine Frau verlassen, sie hat ihren Mann verlassen, weil sie gedacht haben, jetzt ist genau ihre Konstellation, die sie brauchen. Alle waren erschrocken. Das ging wie ein Hammer durch die Gemeinde. Und doch war es nötig. Sixtus von Kapf, ich habe einige kleine Hinweise, wie man im Abendmahl vielleicht auch vorbereitend, durchgehend sich Zeit nehmen kann. Schreibt in seinem, Sixtus von Kapf ist einer der Prälate, die hervorragende Leute aus Württemberg, 1850, schreibt in seinem Kommunionbuch einige Regeln über die Absicht zum Abendmahlsgenuss. Komm nicht aus bloßer Gewohnheit. Viele haben die Sitte, ja, einige Male im Jahr zum Abendmahl zu gehen und dann hat sie es wieder. Zweitens, komme nicht um der Leute willen, damit sie dich nicht für fromm halten oder denken, was bist du für ein Christ? Komme nicht in Werkheiligkeit. Viele meinen, ach ja, wenn ich Abendmahl nehme, dann tue ich Gott einen Dienst und ich habe wieder in meiner Strichliste nachgearbeitet. Komme nicht, um dein Gewissen einzuschläfern. Ach, genieße das Abendmahl nicht, ja, so wie ein Ablass Vergebung der Sünden garantieren sollte. Und so gehe ich zum Abendmahl und schläfe mein Gewissen ein. Fünftens, komme in gutmütigem Gefühl deiner großen Bedürftigkeit. Dass das, was wir dort an Glauben, Stärkung und Hoffnungstrost bekommen, für den Alltag einen Kraftschub in Anführungszeichen gibt. Komme, um ein neuer Mensch zu werden, schreibt er. Regeln über die Bereitung zum Heiligen Abendmahl, nimm es damit nicht zu leicht, sagt er. Aufrichtig und ernst sei deine Selbstprüfung, dein ganzes Leben und alle deine Verhältnisse stelle vor den Spiegel des göttlichen Wortes. Lass Christus dir aufdecken, was da bereinigt werden muss. Nimm es aber auch nicht zu schwer. Das Abendmahl ist ein seliges Geheimnis, nicht ein schauervolles, vor dem man erzittern müsste. Geh oft zum Abendmahl, rät er. Die ersten Christen feierten alle Tage und dann alle Wochen. Der Rat für die Abendmahlsgemeinschaft selber: Tritt zum Tisch des Herrn in heiliger Ehrfurcht und Beugung, aber auch mit einer festlichen Freude und Ehre, diese unschätzbaren Güter mit Christus teilen zu dürfen. Zweitens, miss den Segen am Abendmahl nicht an deinen Gefühlen. Es ist ja oft Usus, dass man dann auch noch ein Wort Gottes mitbekommt. Nimm es einfach und leg es in dein Herz hinein, dass das Abendmahl und auch das Wort, was vielleicht dazu gesprochen ist, dein Herz bewegt, wie es heißt, Maria bewegte die Worte in ihrem Herzen. Und ein drittes, sieh beim Abendmahl nicht auf den, der es austeilt und nicht auf den, der neben dir steht. Lass es ganz für dich sein, wie wenn du selbst mit dem Heiland alleine wärst. Und nach der Abendmahlsfeier schreibt er: Danke und lobe recht herzlich für das, was Christus getan hat an dir und deinem Herzen, dass er dich gewürdigt hat, dass du letztendlich auch da dabei sein darfst. Trachte den empfangenen Segen zu bewahren, die hohe Vereinigung, bekämpfe auch das, was vielleicht an Sünden in deinem Leben noch nicht so richtig in den Griff gekriegt wurde. Und wenn dann, drittens, sagt er, nach dem Abendmahl das Fleisch sich wieder regt und wir vielleicht auch in tiefe Depression fallen, weil wir sagen, Herr, immer wieder, du siehst die Schwachheit, dann können wir doch auch mit Augustinus sagen, Herr, gib mir das, was du forderst, dass ich es dir wiedergebe. Und wir haben das Wort, so jemand seine Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Das waren nur einige kleine, gute Tischmaniersitten, die man zu bedenken könnte, wenn es um das Abendmahl geht. Amen. Amen.